Du hattest die Vision, Barack Obama nach Deutschland zu holen. Und ich muss sagen, ich finde das einen sehr inspirierenden Menschen, habe seine Biografie über 900 Seiten zu Hause und gelesen und muss einfach sagen, es ist so ein krasser Mensch. Und wie kam der Wunsch, also fangen wir jetzt nochmal 2019 an, Barack Obama nach Deutschland zu holen? Also was war der Impuls? Hast du gedacht, den will ich? Oder gab es da im Team irgendwie jemanden, der gesagt hat, den finde ich interessant? Hat er dich immer schon inspiriert? Warum gerade Barack Obama? Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Podcast Hand aufs Herz. Mein Name ist Christina Heinrich. Ich bin Host dieses Podcasts und darf heute ein sehr inspirierendes, ich gehe davon aus, dass es sehr inspirierend wird, Interview führen mit einem Mann, der spontaner in meiner Wahrheit nicht sein könnte und der auch alles in einer Nachricht bestätigt hat, was ich in seinem Buch wahrgenommen habe. Er hat ein Buch geschrieben, es heißt It's in You. Er hat einen Spiegel-Bestseller geschrieben. Er ist der Mann, der sich vorstellen konnte, Barack Obama auf deutsche Bühnen zu stellen, Tony Robbins nach Deutschland zu holen, der verdammt groß denken kann und für den es keine Limitierung gibt. Er ist CEO bei Greater, das ist allen da draußen ein Begriff. Er ist Vater von drei Kindern, lebt in meiner zweiten Heimat Köln, ist 38 Jahre alt und glaubt an etwas Größeres. Er heißt Alexander Müller. Hallo Alexander, schön, dass du hier bist.
Hallo und ganz lieben Dank für die Worte. Das weiß ich natürlich sehr zu schätzen. Will ich nicht zu sehr korrigieren, aber dass ich keine Limitierung habe, das wäre so schön. Das sehe ich etwas anders, aber ich arbeite daran, immer weniger zu haben. Ja, das stimmt.
Und es macht es so sympathisch, dass du das sagst. Also mal ganz kurz, wie es zu diesem Interview gekommen ist. Ich habe vorab vor diesem Buch, was ich jetzt gerade von dir lese, das neue Buch von Jochen Schweizer gelesen. Und der hatte einen Einband im Buch und da gab es dann die Werbung für dein Buch. Und dann habe ich gedacht, oh spannend, wer ist denn der Mann? Und ich muss ganz ehrlich sagen, macht es vielleicht auch sympathisch, ich wusste vorher nicht, wer du bist. Und habe dann dieses Buch bestellt und muss sagen, das Vorwort von Dieter Lange hat mich schon gecatcht und ich habe gedacht, bin mal gespannt, was da so kommt. Er beschreibt dich nämlich als hochauthentisch. Und das ist so das, wofür ich stehe und wofür ich gehe. Und solche Menschen mag ich. Und gerade in der Vorankündigung gesagt, ich habe dir eine Nachricht geschrieben, ganz einfach bei Instagram, so wo man es einfach nicht macht. Normalerweise schreibt man so einen professionellen Weg, E-Mails und so weiter. Und du warst so, ja, lass uns das machen. Und hast mir einfach geschrieben, schreib mir drei Terminvorschläge. Und ich dachte so, hä, krass, der fragt gar nicht, was du machst, was du kannst, wer du bist, der hat einfach Bock drauf und das habe ich so gemocht. Sag mir, wie du Entscheidungen triffst.
Ja, also ich bekomme häufig Podcast-Anfragen und tatsächlich mache ich das intuitiv. Das hängt teilweise, ich schaue mich natürlich kurz im Podcast an. Es gibt Tage, wo ich auch Lust auf solche Interviews habe. Es gibt Phasen, wo ich vielleicht da mehr Raum für habe und es gibt Phasen, wo ich einfach dann mich doch noch stressen lasse und denke, boah, na jetzt so ein Podcast-Interview, das brauche ich gar nicht. Und dann bekommt man auch eine Absage von mir. Von daher hast du in Anführungsstrichen Glück gehabt. Gleichzeitig habe ich mir deinen Podcast angeschaut und konnte mich damit natürlich auch identifizieren. Ja, wie ich Entscheidungen fälle, das ist tatsächlich total situativ, teilweise einfach intuitiv, impulsiv. Ich bin aber auch jemand, der sehr strategisch denken kann, der Prinzipien hat, der danach seine Handlungen ausrichtet. Aber eine einfache Antwort wirst du dafür mir nicht kriegen, sondern das kommt sehr darauf an.
Und das ist gut so. Einfache Antworten wollen wir hier nicht. Erzähl mir mal, wie du in die Persönlichkeitsentwicklung gekommen bist, weil das ist schon ein bisschen crazy. Also du warst in der Persönlichkeitsentwicklung, als noch kein Mensch dieses Wort in Deutschland kannte und du selber das auch so gar nicht bezeichnet hättest, oder? Also nimm uns einfach mal mit auf deine Reise, ganz unkompliziert. Wie ist Alexander Müller in den Bereich der Persönlichkeitsentwicklung gekommen?
Ja, das ist 24 Jahre müsste das her sein. Jahr 2000. Es gab keine Podcast, wahrscheinlich auch keine Ahnung, kein YouTube, gehe ich mal gerade von aus, zumindest nicht bekannt. Und das Thema Persönlichkeitsentwicklung, Coaching war in Deutschland noch total unterrepräsentiert. Die Wörter waren wahrscheinlich kaum bekannt. Und wenn man sich irgendwie mit Persönlichkeitsentwicklung weitestgehend auseinandergesetzt hat, dann war das eher so, ach, hast du ein Problem und Therapeut. Und ich meine, es ist teilweise heute immer noch so, aber damals war es halt noch viel, viel krasser.
Ja.
Und mein Vater hat tatsächlich eine Midlife-Crisis gehabt. Ich war 15 Jahre alt.
Krass,
Hab
okay.
mitbekommen, wie der eigene Vater in der Krise ist. Und der hat so einen Turnaround bekommen, indem er Seminare besucht hat, sich mit sich beschäftigt hat. Und ich war so neugierig, bin einfach mal mitgekommen und habe mich dann plötzlich mit 15 Jahren in Sommerferien wiedergefunden bei einem 9-tägigen Persönlichkeitsentwicklungsseminar, wo ich mich 9 Tage sehr systematisch mit mir selbst auseinandergesetzt habe. Und wenn man das 9 Tage macht, da lernt man sich plötzlich ganz neu kennen, ganz anders kennen, weil ich habe mich bewusst nie mit mir beschäftigt. Also ich habe mir nie selbst Fragen gestellt, wer bin ich denn eigentlich, was will ich? Natürlich macht man das unbewusst in irgendeiner Form, aber als 15-Jähriger, ich war, würde ich mal sagen, sehr normal im Sinne von, dass ich jetzt nicht im Elternhaus aufgewachsen bin, wo das ein Thema war, in irgendeiner Form. Und mir wird heute tatsächlich, umso länger das weg ist, umso bewusster wird mir, wie krass eigentlich die Erfahrung war. Ich weiß nicht, ob ich das so schon mal gesagt habe. Im Buch beschreibe ich das, glaube ich, nicht so, aber ich würde heute sagen, das war fast wie so ein Erleuchtungserlebnis. Ich habe damals so eine ganz, ganz intensive Meditation gemacht über mehrere Stunden, so 2, 3 Stunden, wo man sich selbst immer näher kommt. So, wo man sich selbst, also das, was wir als Ego bezeichnen würden oder was unser so Verstand ausmacht, so uns auflösen, einfach so versuchen, alles gehen zu lassen und einfach nur zu sein. Und da bin ich so tief gekommen und habe so viel gespürt über mich, wer ich bin und wie, ich war so mit mir verbunden, mit mir und ich glaube dann am Ende des Tages dann auch mit uns allen irgendwie, also mit so einem Feld, mit so einem, gibt es jetzt 1000 Wörter, die man dafür verwenden kann, Gott, Liebe, Quantenfeld, kein, ich weiß es nicht. Und das war so ein krasses Erlebnis, weil ich so viel Potenzial gespürt habe, was in mir ist, aber gleichzeitig auch, was in anderen Menschen ist. Und dieses Gefühl, das habe ich nie wieder, das habe ich im Alltag natürlich total wieder vergessen. Aber das war so ein prägendes Erlebnis, dass ich mich immer wieder daran erinnern konnte, was ich da gefühlt habe. Und das hat mich dann nie wieder losgelassen, hat mich dann immer wieder dahin geführt, immer mal wieder ein Seminar zu machen, gerade wenn es mir dann nicht so gut ging oder wenn ich das Gefühl hatte, ich bin jetzt nicht so im Flow, also mir muss es gar nicht richtig schlecht gehen, aber ich gedacht habe, so, da könnte ein bisschen mehr Flow sein. So mit 18 Jahren habe ich es dann nochmal gemacht und mit 20 Jahren nochmal. Und ja, inzwischen mache ich es beruflich, dass ich Bühnen und Formate entwickeln, Coaching-Formate entwickeln mit den besten Experten, die es da draußen in der Welt gibt, um Menschen genau an diesen Punkt zu führen oder genau so ein Erlebnis zu ermöglichen, so eine Reise zu ermöglichen, zu sich selbst hin, ja, um sich besser kennenzulernen.
Und das ist so spannend, dass du das sagst. Also ich bin mit dem Buch noch nicht durch und gestern Abend habe ich mir meinen Tippex genommen und genau diese Stelle angemarkert. Ich glaube, sie kommt relativ weit hinten. Also so weit vorne ist sie nicht. Und dann schreibst du, da habe ich gespürt, dass ich dieses Potenzial in mir trage und alle dieses Potenzial in sich tragen. Und dann habe ich gedacht, ah krass, Christina, du bist nicht so alleine mit deiner Wahrheit, weil wenn ich Menschen beobachte und das Potenzial so spüre und die es aber nicht spüren, dann bin ich immer ganz getriggert und denke mir so, entwickel dich jetzt, mach das jetzt. Und habe ich auch schon losgelassen. Aber das ist so spürbar da drin, dass da einfach ein Funke, also das ist ja wie so ein Feuer, was entfacht worden ist. Und was man halt in diesem Buch auch spürt. Und das, was man in diesem Buch spürt, ist, dass du das auch alles nochmal reflektierst. Also, dass du auch nochmal einen Prozess in diesem Buch durchlebst. Also, finde ich zumindest. Kannst du mich korrigieren, wenn es anders ist, aber
Und kein leichter, ja, dass der das
nein.
alles
Nein. Also das ist wirklich crazy. Und wie ist es zu dem Buch überhaupt gekommen? Also hast du gesagt, jetzt schreibe ich mein Buch. Also jetzt ist der Punkt, da schreibe ich jetzt mein Buch.
diesen Punkt gibt es ja nicht, ne? Es gibt ja für so in Anführungsstrichen große Dinge, also jetzt nicht, dass das Buch groß ist, sondern für mich ist es halt groß gewesen, ein Buch zu schreiben. Genau, es ist genauso wie mit Kinderkriegen. Es gibt ja nicht den, also oder eine Firma gründen, es gibt ja nie den optimalen Zeitpunkt, ne? Sondern es gibt ja immer Dinge, die im Weg stehen. Es gibt, ich kann immer noch besser werden, ich kann immer noch mehr erleben, ich kann immer noch eine größere Expertise haben, bevor ich mir überhaupt erlauben darf, mich selbst Autor zu nennen. Und was bilde ich mir denn überhaupt ein, Buch zu schreiben? Also solche Prozesse bin ich jahrelang durchlaufen. Aber
Morgen fange ich
tatsächlich.
an zu schreiben. Ich habe schon alles in mir. Ich schreibe das morgen.
Ich habe tatsächlich 2019 angefangen, ein Buch zu schreiben und war schon so bei 80, 90 Seiten. Und habe dann aufgehört. Und das war ganz interessant. Ich habe damals schon über das Thema Visionen sprechen wollen. Ich habe im Januar 2019 war das. Und habe das Kapitel geschrieben. Also damals die Vision, ich möchte Barack Obama nach Deutschland holen. Und habe in das Kapitel reingeschrieben, wie ich Barack Obama nach Deutschland holte. Und ich habe mich damals schon fast geschämt, das da reinzuschreiben, weil es natürlich total großkotzig war. Was bildet er sich ein? Und ich dachte, das wäre schon cool, wenn das Teil des Buches wird und wenn das irgendwie Realität wird. Das war damals total utopisch, weil wir ganz schlechten Kontakt hatten und also nicht so nah dran waren, ihn zu holen. Und ganz plötzlich ist da ganz viel Bewegung reingekommen. Das ist eine Geschichte für sich. Und am 4.4.2019 stand er plötzlich bei uns auf der Bühne. Also nicht plötzlich, sondern das war halt dann geplant. Und ich habe dadurch so viel Stress gehabt und das war so ein wahnsinniges Jahr 2019, dass ich das Buch eingestampft habe, also das Buchprojekt. Das heißt, das Kapitel war plötzlich wahr, aber ich hatte nicht mehr die Zeit, es zu schreiben. Und dann entstanden verrückte Jahre durch Covid, viel Wachstum in der Firma, viele Herausforderungen. Und letztendlich bin ich dann beruflich nochmal durch so eine Krise gegangen, die mich nochmal extrem geprägt hat, wo wir kurz vor der Insolvenz standen, also wirklich um Haaresbreite mit Greater, ein Unternehmen, was 10 Jahre sehr erfolgreich war, auf 150 Mitarbeiter gewachsen ist, ja, also der größte Anbieter für Coaching und Persönlichkeitsentwicklung im deutschsprachigen Raum ist, an Haaresbreite an Insolvenz vorbeigegangen, durch unterschiedlichste Dinge, die passiert sind, von Covid über Fehler, die ich gemacht habe. Und diese Krise haben wir aber tatsächlich gemeistert und sind sie durchlaufen und sind dadurch gestärkt hervorgegangen und haben danach Erfolge gefeiert, die ich mir vorher nicht hätte träumen lassen können, schon gar nicht innerhalb der Krise. Und das hat mir nochmal, mir persönlich, meine eigene Entwicklung in, ja, ich würde sagen, in der Reife oder nochmal Verständnis, worauf kommt es an im Leben? Wie, ja, kann man Krisen durchlaufen? Wie kann man Vertrauen ins Leben gewinnen, gerade wenn es ganz, ganz schwierig ist? Und das hat mir nochmal, wo ich gedacht habe, okay, also wenn ich jetzt nicht in der Lage bin, ein Buch zu schreiben, dann wird es in diesem Leben nichts mehr. Und das war so ein bisschen, ich will nicht sagen der Auslöser, aber für mich so diese persönliche Legitimation, okay, jetzt darfst du ein Buch schreiben. Jetzt hast du genug erlebt. Und ich wollte letztendlich immer so diese 20, 25 Jahre Persönlichkeitsentwicklung, was ich da alles erlebt habe, weil ich sehr unterschiedliche Mentoren hatte, von sehr spirituellen Mentoren bis ja, den führenden Coaches in Deutschland, in der Welt, mit denen ich zum Teil selbst persönlich ganz eng zusammenarbeite, mit denen ich zum Teil sehr befreundet bin. Und da habe ich einfach so viel lernen dürfen. Die haben mich so geprägt über die letzten 25 Jahre, dass ich eigentlich mal so ein Gesamtbild geben wollte von meiner Sicht auf das Leben, auf Persönlichkeitsentwicklung, als eine Art Buffet, an dem man sich bedienen kann.
Und das ist dir gelungen. Und man muss sagen, 2019 war ein wildes Jahr. Das habe ich auch so empfunden und habe gedacht, krasser kann es ja gar nicht mehr werden. Und dann kam die Pandemie. Und du hattest die Vision, Barack Obama nach Deutschland zu holen. Und ich muss sagen, ich finde das ein sehr inspirierender Mensch. Ich habe seine Biografie über 900 Seiten zu Hause und gelesen und muss einfach sagen, es ist so ein krasser Mensch. Und wie kam der Wunsch? Also fangen wir jetzt nochmal 2019 an, Barack Obama nach Deutschland zu holen. Also was war der Impuls? Hast du gedacht, den will ich? Oder gab es da im Team irgendwie jemand, der gesagt hat, den finde ich interessant? Hat er dich immer schon inspiriert? Warum gerade Barack Obama?
Also warum Barack Obama? Wir haben uns damals tatsächlich die Frage gestellt, das war so 2018, Anfang 2018, da war, glaube ich, gerade noch im Amt, würde ich tippen. Oder gerade raus. Kann sein,
Gerade
dass er,
raus.
ich glaube, gerade raus war, ja, aus dem Amt. Und genau, 2018. Und wir haben damals immer nur in Deutschland Events gemacht, beziehungsweise hatten wir deutsche Redner. Und wir haben immer groß gedacht, was sind die tollsten Redner, die man gewinnen kann. Und Stück für Stück waren alle auch auf unserer Bühne, war es so unser Gefühl. Und dann haben wir irgendwie realisiert, dass wir total klein gedacht haben, weil wir nur deutschsprachig gedacht haben. Und plötzlich hat man so den Horizont aufgemacht, hat gedacht, ja, international hatten wir eigentlich noch nie eine Größe. Und dann haben wir mal gedacht, wer ist denn eigentlich so der größte Speaker, den wir holen wollten? Also wir haben schon immer so diese Frage, die ich mir gerne stelle, so was ist das Allergrößte, was man erreichen kann? Nicht unbedingt vielleicht von der Größe im Sinne von höher, schneller, weiter, so eher so von der Qualität her. Ne? Das muss nicht unbedingt Größe sein, also Qualität. Was ist die größte Qualität, die man erreichen kann? Und das war so, boah, so ja, der Papst, ja, nee, der ist irgendwie auch schon lange im Rennen. Dalai Lama, ja, schon cooler, aber irgendwie jetzt auch schon lange unterwegs, auch schon irgendwie älter, reist nicht mehr viel. Dann war Tony Robbins, ja, Tony Robbins wäre schon mega. Und dann kam aber Barack Obama und der war gerade halt aus dem Amt raus, war natürlich irgendwie eine Legende, gerade im deutschsprachigen Raum, vom Charisma, von der Ausstrahlung her, aber auch rhetorisch, von den Werten, die er vertritt. Und haben wir gesagt, Barack Obama wäre schon cool. Vor allen Dingen auch, da steckt natürlich auch die Idee hinter, so das, was wir machen, noch mehr in den Mainstream zu rücken. Also einfach, ne, Tony Robbins, für die, die ihn nicht kennen, ist so der Speaker-Coach-Papst der letzten 40 Jahre, so der größte Life-Coach, den es so wahrscheinlich je gegeben hat, nach, keine Ahnung, Leuten, die vor 2000 Jahren gelebt haben.
Ja, total.
Und der schon einfach einen unglaublichen Impact hatte die letzten Jahre auf viele, viele Menschen, aber gleichzeitig natürlich außerhalb der Szene nicht die Bekanntheit hat. Und ja, da haben wir die Idee entwickelt, lass uns Barack Obama holen. Und das war natürlich für ein Startup damals irgendwie 20, 25 Mitarbeiter zu der Zeit. Unsere Hallen haben damals so 1000 Leute gefüllt. Wir hatten kein Budget für sowas natürlich. Keine Kontakte in diese Richtung. Deswegen, das war schon eine verrückte Idee, auch man schämt sich dann so für die Idee oder für das Selbstbewusstsein, was man vielleicht teilweise dann hat, zu denken, ja, jetzt wirst du aber größenwahnsinnig, und jetzt hat, ne?
Crazy, ja.
Man kann sich dann selbst zuhören, wie man sich selbst sozusagen in Frage stellt. Aber dich davon nicht zu sehr beeindrucken zu lassen, sondern einfach daran zu arbeiten, an den Zweifeln, an den Voraussetzungen, da reinzuwachsen in diese Vision. Das ist, glaube ich, immer so das Ziel, wenn man so eine Vision hat. Man muss das nicht direkt umsetzen können, dann ist es keine Vision. Aber sich damit zu beschäftigen, und es hat ein Stück weit gebraucht, bis wir da reingewachsen sind, auch emotional. Und wir haben das zwischenzeitlich auch mal geparkt, weil wir gesagt haben, das fühlt sich gerade nicht mehr gut an, das ist viel zu anstrengend, die Vision zu verfolgen, hat irgendwie Stress gemacht, hat keinen Spaß mehr gemacht, war keine Leichtigkeit. Das macht dann keinen Spaß, so eine Vision zu verfolgen. Da haben wir es mal pausiert. Und irgendwann kam aber der Moment, das war, glaube ich, als wir das erste Mal die Lanxess Arena mit 15.000 Menschen ausverkauft hatten, im Jahr 2018. Mit deutschen Rednern haben wir gesagt, Mensch, was ist denn jetzt unsere neueste Vision? Und dann haben wir den Barack Obama wieder rausgeholt und gesagt, ich glaube, jetzt ist die Zeit gekommen. Und 4 Monate später stand er plötzlich uns auf der Bühne.
Allem einfach 4 Monate später, ne?
Das war auch nicht der Plan. Ich wollte eigentlich, so ein Event will man ein Event über ein Jahr Vorlauf haben und das rechtzeitig planen, aber es kam plötzlich der Anruf, er würde kommen, aber in 3 Monaten. Und das sind dann die Momente, wo man weiß, ob man vorbereitet ist auf eine Vision oder ob man Rückzieher machen muss. Und wir waren vorbereitet, sind den Weg gegangen, der sehr steinig und herausfordernd war, aber den ich nie bereut habe.
Aber das ist auch so spannend. In dem Buch schreibst du, dass ich glaube, ein Geschäftspartner von dir, der eine WhatsApp schreibt, so, ich glaube, er kommt wirklich. Also wirklich so, oh mein Gott, das passiert jetzt wirklich. Und ich habe mir gedacht, okay, und er sitzt in der Meditation bei irgendeinem Seminar. Also war mega gut auch geschrieben. Musste einfach so lachen, weil es einfach so greifbar war. So, okay, und jetzt können wir ja oder nein sagen. Also du hattest ja keine andere Wahl. Und hättest du nein gesagt, wäre die Chance wahrscheinlich auch verstrichen gewesen. Also da muss man dann auch ja sagen. Und man muss einfach sagen, du hast vorhin gesagt, du hattest große Herausforderungen dann mit und durch die Pandemie und auch durch Fehlentscheidungen und so weiter. Und ihr seid an der Insolvenz vorbeigeschlittert. Und ich finde auch das sehr sympathisch, wie du es beschreibst. Du hast gesagt, so ja, und dann ist das halt so. Also das ist ein Satz in deinem Buch. Was ist denn dann halt so? Also was war dieser Satz? Warum war der so wichtig und womit hing der zusammen?
Ja, also ich bin keiner, der Missstände so gerne hinnimmt oder sich damit zufrieden gibt.
Ja.
Das ist vielleicht schon klar geworden
Ach,
bisher.
komisch.
Wenn man Unternehmer ist, wenn man Unternehmen aufbaut, dann hat man natürlich immer mit Herausforderungen auch zu tun, ne? Man muss sich durchkämpfen und die Events, es war einfach ein steiniger Weg, die ersten 10 Jahre. Aber es war verhältnismäßig leicht zu dem, was in Covid passiert ist. Das heißt, alle Herausforderungen, die man als Unternehmer so gemeistert hat, haben sich herausgestellt als relativ leichte Herausforderungen zu dem, was dann in Covid auf uns zukam, weil wir da einfach sehr groß geworden sind mit 150 Mitarbeitern. Gleichzeitig ist ein Teil unseres Geschäfts komplett weggebrochen, Kultur ist zerstört gewesen. Also wir hatten eine ganz tolle Unternehmenskultur, die aber aufgrund von Homeoffice und dieser Druck, der ständig da war, einfach die Kultur kaputt gemacht hat. Wir waren kein immer leistungsfähiges Team mehr, kein eingespieltes, kein harmonisches Team mehr, sondern letztendlich ist ganz, ganz viel kaputt gegangen. Und gleichzeitig habe ich quasi 1,5 Jahre einfach gekämpft mit dem Team, ne? Und habe mich dagegen gewehrt, diese Krise abzuwenden und immer wieder Strategien verändert, immer wieder Gas gegeben. Also ich habe noch nie so intensiv und so engagiert gearbeitet wie während dieser Covid-Krise, weil es einfach erforderlich war, um das Unternehmen auf einigermaßen auf Kurs zu halten, überhaupt zu überleben. Und irgendwann war aber der Punkt gekommen, nach 1,5 Jahren, wo ich gemerkt habe, meine eigene Kraft ist nicht mehr da, weil ich einfach 1,5 Jahre dauerhaft Feuer gelöscht habe. Und zwar noch die Ideen ausgegangen, weil wieder Herausforderungen aufgetaucht sind, die wieder einen kompletten Kraftakt erfordert haben. Wir haben wieder neues Geld gebraucht, wir hatten aber schon verschiedene Finanzierungsrunden gemacht, hatten eigentlich schon alles ausgereizt, was irgendwie ausreizbar war. Und war dann so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, ich kann nicht mehr und ich glaube auch nicht mehr an die Vision, an die Strategie, die ich vorher immer wieder ans Team kommuniziert habe, für die ich gekämpft habe, für die ich irgendwann gemerkt habe, okay, ich kann mir selbst nicht mehr glauben. Das ist
das ist schwierig,
mehr,
ja,
das ist,
schwieriger
ich
Punkt.
war einfach, also auf Deutsch, ich war am Ende meiner Kräfte, meiner Möglichkeiten. Und das ist so das Schlimmste, was ich mir jede vorstellen können, weil wenn du ein Mensch bist, der über Kraft, über Umsetzungskraft, über Visionskraft sozusagen Dinge erschafft und sich darüber auch definiert und darüber auch seinen Erfolg erschafft und sich damit stark identifiziert mit diesen Fähigkeiten, dann bist du an so einem Punkt, wo du, oder ich zumindest bin an so einem Punkt gewesen, wo ich mich selbst komplett sozusagen hinterfragt habe, wer bin ich denn überhaupt oder ich nicht. Es war das Schlimmste, was mir passieren könnte, in so einer Situation zu sein und dann auch dieser weit ins Auge zu sehen, boah, ich könnte es echt sein, dass wir insolvent gehen. Und ich habe wirklich einen Anwalt angerufen, weil ich habe keinen Ausweg gesehen. Und das war, wie gesagt, so, das hat sich alles zugespitzt. Und wie gesagt, das war so das größte Drama, was mir hätte passieren können, gefühlt. Also vielleicht noch schlimmer als, gefühlt schlimmer als der Tod, der wäre schmerzfrei gewesen.
Vielleicht im besten Fall schmerzfrei gewesen, ja.
Und das war ganz interessant, was dann passiert ist, weil, ne, du hast gesagt, so dieses, dann ist es halt so. Also ich bin halt voll in die Annahme gegangen, okay, ich gehe jetzt insolvent, das war für mich klar. Also ich habe mich wirklich, ich habe den Anwalt nicht aus Spaß angerufen, sondern wirklich so, okay, jetzt kann ich es nicht mehr abwenden, ich muss der Wahrheit ins Auge sehen. Man spielt das dann im Kopf durch, nicht nur, oh, was könnte passieren, sondern das wird jetzt passieren, was heißt das? Man ruft den Anwalt an, lässt sich das dann nochmal genau erklären, welche Optionen hat man etc. Man merkt, okay, die Wahrscheinlichkeit, das anmelden zu müssen, ist extrem hoch. Und wie das dann weitergeht, ob man Geschäftsführer bleibt, ob der Weg in irgendeiner Form weitergeht, ist plötzlich nicht mehr in der eigenen Hand und so oder so wird es super schwierig und ungemütlich. Und das war dann plötzlich nicht mehr das Schlimmste, was hätte passieren können, sondern in dem Moment hat sich eine Riesenerleichterung eingestellt. Und damit habe ich natürlich überhaupt nicht gerechnet. Es war sehr überraschend, dass ich, als ich wirklich in diese Annahme gegangen bin, dann ist es halt so, einen Anruf getätigt habe, dass ich plötzlich, wissen wie ich also ich habe dann erst die Gewichte gespürt, die abgefallen sind. Ne? Man kennt das vielleicht aus Drucksituationen, aus Stresssituationen. Man merkt erst, wie viel Druck und Stress und wie schlecht es einem wirklich ging, wenn das abflacht. Und ich habe dann gemerkt, wie schlecht es mir eigentlich gegangen ist und wie erleichtert ich ein Stück weit war. Also ich weiß nicht, das blühende Leben plötzlich, das ist ja absurd. Aber ich habe erstmalig wieder ein Gefühl von Leichtigkeit gespürt tatsächlich und habe mich dann damit auseinandergesetzt, ja, was willst du denn jetzt eigentlich und was sind jetzt eigentlich deine Optionen und hatte erste Mal wieder sowas wie Kreativität, sowas wie, lass uns mal neu denken, lass mich mal überlegen, was ich denn eigentlich wirklich will, was wäre denn jetzt eigentlich mein Wunschszenario, wenn ich es mir aussuchen könnte. Und long story short, ich habe dann einen Weg kreiert, an den ich geglaubt habe, an den ich Lust hatte. Und der führte dazu, dass wir deutlich kleiner geworden sind, dass wir die Mitarbeiterzahl reduziert haben, dass wir wieder ein Stück weit zu unseren Wurzeln zurückgegangen sind, was uns davor die Jahre erfolgreich gemacht hat. Dann würde es ein bisschen zu weit führen, wieder eine andere Kultur geschaffen hat, hinter der ich stehen konnte. Und jetzt ein Stück weit wieder zu den eigenen Wurzeln zurückgefunden. Das hat in mir wieder eine Kraft entfaltet und auch eine Begeisterung und auch eine Umsetzungskraft. Also das, was ich 1,5 Jahre lang Stück für Stück verloren hatte, war ziemlich schnell wieder da. Und das hat plötzlich auch im Team eine sehr große Unterstützung gefunden. Also es hat so eine neue Welle der Zuversicht, man kann sagen Begeisterung ein Stück weit, also ironischerweise, obwohl wir Mitarbeiter entlassen mussten, was natürlich schwierig ist, war das trotzdem. Plötzlich hat man wieder ein Ziel, man hatte eine Hoffnung, man hatte eine klare Vision, man wusste, wofür man es tut, man hat wieder für etwas gekämpft und nicht gegen etwas. Also nicht gegen den Untergang, gegen das Scheitern, sondern wieder für, man ist für etwas aufgebrochen und das ist viel kraftvoller, als gegen etwas zu sein. Auch wenn wir das alle verstanden haben. Und tatsächlich haben wir dann Turnaround geschafft. Wir haben nicht Insolvenz angemeldet, wir sind sozusagen dran vorbeigeschlittert und haben plötzlich eine Kraft aufgenommen und eine Entwicklung hingenommen, Covid hat dann aufgehört, wir konnten wieder Events machen, also auch die äußeren Umstände haben sich dann verbessert, aber vor allen Dingen auch die eigene Kraft, die inneren Umstände haben sich stark verbessert und haben danach seitdem die erfolgreichsten Jahre von Greater jemals gehabt, und haben wieder zur alten Stärke oder sogar darüber hinaus zurückgefunden. Und aber alles hat angefangen mit der Annahme von dem, was ist. Und nicht dagegen zu kämpfen, weiter im Widerstand zu sein, etwas zu verhindern, sondern zu sagen, dann ist es halt so.
Ja, der Satz ist einfach, ich glaube, der kann da draußen was bewegen, auch so diese Annahme.
Und ja, das auf der anderen Seite ist es natürlich...
Also nicht in diesem Frust, ne? Also so nicht in diesem Frust.
Ja, das ist natürlich immer leicht gesagt. Und ich kann auch, also die Weisheit sagt ja immer, nehme an, was ist, und das ist auch richtig. So gleichzeitig sind wir natürlich Menschen und nicht mit dem Status quo zufrieden zu geben, nicht für etwas zu kämpfen oder auch mal etwas zu verhindern, ist natürlich auch etwas, wo ich nicht pauschal sagen würde, dass es falsch ist.
Nein, ja. Überhaupt nicht.
Aber es zu sehr zu übertreiben, zu sehr etwas festzuhangen, zu sehr zu lange in etwas zu verharren, was sich nicht gut anfühlt, und gegen etwas zu kämpfen oder zu stark etwas zu verhindern, auch die Ängste, die damit verbunden waren. Ich habe mich sehr stark mit meinen Ängsten auseinandergesetzt. Was ist denn daran so schlimm? Und da kamen so Dinge wie, ja, ich bin da nichts mehr wert.
Ja, das ist krass.
Scheitert, wer bin ich denn dann?
Wer nicht scheitert,
wer bin ich dann? Wer bin ich denn eigentlich? Und dann plötzlich stellt man sich die großen Fragen des Lebens, die vorher nicht klar beantwortet waren.
Und du hast dich da von Dieter Lange begleiten lassen, das schreibst du auch im Buch. Und ich muss sagen, das Bild, was er gebaut hat, ist einfach gigantisch. Also ich finde einfach dieses Bild von Kap Horn und der Strömung und der Südsee und dem Nordstern war so gut, wo ich gedacht habe, ich liebe es, wenn Menschen in Bildern und Metaphern arbeiten, weil ich selber so bin. Und dachte, ja, Mann, kannst du auch so viel im Business auch übertragen. Und er hat dann gesagt, du musst die richtigen Menschen an Bord haben, beziehungsweise die, die es mit dir wollen und so weiter. Und ich glaube, da sind ganz viele Prozesse in dem Produkt, also in diesem Prozess sind auch in dir Wachstumsprozesse stattgefunden. So dieses, da sind 150 Mitarbeiter, wir müssen die reduzieren, und niemand trennt sich gerne von Menschen, die er irgendwie ja auch lieb gewonnen hat, eine gute Kultur damit aufgebaut hat und so weiter. Also es war ja schon wirklich so ein Step, ich will das wirklich, also ich... Diese Frage, die dann auch kommt, so dieses, willst du das denn wirklich? Und ich habe gedacht so, ist er da jetzt ins Ego gegangen oder hat er das gespürt? Also ich habe dieses Buch mit einem anderen Auge gelesen und habe gedacht, war es eine Intuition, also war es in dem Moment, konntest du in dem Moment dieses Hell yes, ich will das unbedingt spüren, oder war es erstmal so diese kognitive, rationale Entscheidung?
Für den neuen Weg?
Mhm.
Nee, das war ein Gefühl.
Ja, voll.
Das hat mit Rationalität dann sehr wenig zu tun, sondern ganz im Gegenteil, weil das Verrückte ist ja, wenn man das jetzt mal rational betrachtet, haben wir ja gar nicht viel verändert. Mhm. Also ich sage immer ja, also wenn ich die Geschichte erzähle oder in dem Buch, wenn du sie gelesen hast, was wir vorher gemacht haben, was wir nachher gemacht haben, ist rational betrachtet gar nicht so viel anders.
Nee.
Und aber emotional war es was ganz anderes.
Weil die Energie sich verändert hat, mit der man es gemacht hat, oder? Also vielleicht.
Weil mir viel bewusster geworden ist, was mir wichtig ist. Und das waren ein paar Dinge.
Mhm.
Die haben wir verändert und die haben ein ganz anderes Gefühl ausgelöst. Und das waren so Dinge wie, wie wollen wir im Team zusammenarbeiten? Welche Kultur wollen wir haben? Welche Mitarbeiter wollen wir halten? Von welchen Mitarbeitern wollen wir uns aber auch trennen?
Voll.
Weil sie nicht mehr so zu uns passen oder weil wir gewachsen sind, vielleicht mit Mitarbeitern, die gar nicht so gut zu uns und zu unserer Vision, zu dem, was wir machen, gepasst haben. So, das sind alles so in Anführungsstrichen Kleinigkeiten, in Anführungsstrichen, die aber eine große Wirkung haben. Oder wir haben, ja auch in der Zeit, wo wir die Krise haben, haben wir jetzt keine Produkte gemacht, die überhaupt nicht zu uns gepasst haben, aber wir haben ein paar Dinge haben wir anders gemacht und die wiederum haben wir ein ganz anderes Gefühl ausgelöst. Also wir haben wieder viel, viel mehr Lust gehabt auf das, was wir tun, weil uns ein paar Dinge wichtig waren im Führungsteam, in dem Kernteam, was wir umgesetzt haben. Und das hat den großen Unterschied gemacht. Und das ist ein Gefühl, das ist sozusagen nicht rational, sondern das ist ein Gefühl. Und das ist das, was einem eine ganz andere Kraft gibt, eine ganz andere Entschlossenheit gibt, eine Zuversicht gibt, die man gerade in solchen Phasen braucht, die man bestenfalls immer braucht, aber gerade in solchen schwierigen Phasen.
Und du sprichst von einer Greater-Kultur. Was ist die Greater-Kultur?
Also ich bin ein sehr egoistischer Mensch. Das heißt, ich habe ein Unternehmen gegründet, was ich mir so gebaut habe, wie ich gerne selbst arbeiten möchte. Also eine Kultur, eine Struktur, Produkte, wo ich selbst arbeiten möchte. Ja, mhm. Das ist einfach eine Kultur, wo man gerne zusammenkommt. Wir sind zum Beispiel wenig im Homeoffice. Also wir haben Homeoffice natürlich, jeder kann auch Homeoffice machen, aber wir haben auch eine hohe Prozentsatz der Zeit, die wir gemeinsam im Büro sind. Wir haben ein schönes Büro, ein Loftbüro in einer tollen Lage in Köln, im belgischen Viertel, wo man sich gerne aufhält. Wir haben Menschen, die Bock haben auf das, was wir tun, also auf Persönlichkeitsentwicklung, die Bock haben, sich persönlich weiterzuentwickeln, die ambitioniert sind, also eine Mischung aus, sie wollen was erreichen, sie wollen sich weiterentwickeln im Leben, sie wollen eine große Vision verfolgen, sind auch bereit, dafür die nötigen Schritte zu machen, also einfach ambitioniert zu sein, engagiert zu sein, die Extrameile zu gehen. Das ist hier für die meisten nicht nur ein Job, sondern ein wichtiger Teil ihres Lebens, ne? Also nicht irgendwie, die werden nicht die Jahre gezählt, bis man in Rente geht, sondern
Ja,
die wird
das ist
immer
gut so.
so geguckt und gesagt, boah, Mist, ist schon wieder Feierabend, ich habe doch noch so viel vor.
Geil, das ist gut. Mach ich.
So, das sind, ich könnte jetzt noch weitermachen und das sind alles
Ja.
Dinge, die so eine Kultur erzeugen, die, glaube ich, einen gewissen Spirit hat, die ja, die letztendlich auch ein Umfeld schaffen, wo Mitarbeiter sich entwickeln können und auch einen Nährboden haben, ein glückliches, erfolgreiches Leben zu führen, was nicht heißt, dass hier immer nur Friede, Freude, Eierkuchen ist und dass wir hier nur uns mit Wattebäuschen den ganzen Tag bewerfen. Ja, hier gibt es auch mal Streit, hier gibt es auch mal Stress, hier gibt es auch mal Konflikte. Hier müssen auch mal Mitarbeiter gehen. Ja, das gehört alles. Ich bin auch eine normale Firma. Und wir haben auch normale Konflikte, die auch jedes andere Unternehmen hat. Aber ich glaube, am Ende des Tages schon auf einem anderen Level als die meisten Unternehmen. Und das ist, was
Und
ich persönlich sehr schätze.
das ist, glaube ich, auch wichtig, also dass du das nochmal sagst, so dieses Konflikte gibt es in jedem Unternehmen, wo Menschen aufeinandertreffen, gibt es Reibung und dass es immer noch ein Unternehmen ist. Also ich finde, wenn ein Unternehmer sein Unternehmen aufbaut und sagt, ja, ich habe das so aufgebaut, wie ich das selber gerne leben würde, dann finde ich das nicht egoistisch, dann ist das ja visionärisch. Also die können sich, also klar ist das deine Vision, aber die können ja quasi mitgehen oder selber ein Unternehmen gründen, ne? Also ich finde das nicht egoistisch, ich finde das ist der einzig
Ich
richtige
bin das, ich mache das schon aus nicht unerheblichen Teilen, weil ich selbst einfach gerne in so einem Umfeld arbeiten möchte.
Weg. Toll,
Deswegen ist es natürlich mit dem zugekniffenen Auge egoistisch, ist mir schon klar, da profitieren auch viele
toll.
andere von. Aber es ist schon so, dass ich da einfach auch gerne arbeite und deswegen, dass ich Firma so aufbaue, dass ich mich selbst persönlich wohlfühle. Was ja
Total.
schönen Vorteil hat, dass die anderen sich dann auch einigermaßen wohlfühlen.
Sehr cool. Du hast vorhin von deinen, also im Verlauf vorhin von deinen Mentoren gesprochen. Das war am Anfang der Hans. Das war der Coach von deinem Vater, glaube ich. Und dann kamen ganz andere in dein Feld. Haben die dich gefunden oder hast du die gesucht? Also hast du gesagt, ich möchte jetzt jemanden für den Bereich, also suche ich jetzt, oder sind die so immer wieder in dein Feld gekommen?
Ja, ich meine, was heißt ins Feld gekommen, ne? Man konsumiert ja Inhalte, Videos, Bücher, man bekommt Empfehlungen und mir wird ganz, ganz viel empfohlen. Ich habe schon ganz, ganz viel gelesen.
Moment,
Und
ich muss meinen Akku. Du erzählst weiter kurz, ja?
das eine ist irgendwie ein Buch zu lesen oder mal ein Video zu sehen. Das andere ist tiefer einzusteigen bei einem Experten, sich coachen zu lassen, mal ein Seminar zu besuchen. Und ich habe schon immer viel konsumiert, mich
Ja.
angehört, mir viele Impulse geben lassen. Und es gab, sag ich mal, wenige, wo ich dann gemerkt habe, boah, das ist etwas, was mich gerade echt weiterbringt. Das war ein Hans damals mit 15 Jahren und auch
Ja.
die ersten Jahre hat er mich immer wieder begleitet. Ich habe bis heute noch einen tollen Kontakt zu ihm und
Also
ja,
Hans lebt auch noch.
Hans lebt
Das
noch.
habe ich mich gefragt in dem Buch. Lebt Hans
Hans
noch?
lebt und Hans ist ein ganz, ganz toller Mensch. Ist bis heute Coach. Er ist jetzt keiner, der Hallen füllt oder Riesenseminare macht, der aber bis heute Menschen begleitet und coacht. Und das mit einer Liebe und Hingabe. Und der hat mich tagelang gecoacht in diesen Seminaren mit einer Ruhe, mit einer Hingabe, mit einer Liebe zu Menschen, also wie ich selten erlebt habe. Ich bin ihm bis heute extrem dankbar. Und ich sage Hans immer wieder, wenn ich die Chance habe, Greater würde es heute nicht geben, wenn er nicht gewesen wäre. Das ist einfach so.
Sehr schön.
Und das, wie ich schön zu sehen, wie einzelne Menschen Einfluss auf Menschen haben können, wenn sie maßgeblich mitprägen, was er einfach gemacht hat, indem er mir den Zugang zu mir gezeigt hat. Natürlich mein Vater genauso, der da auch sozusagen eine wichtige Person war. Aber Hans war auch der Coach von meinem Vater, der auch meinem Vater in dieser Krise geholfen hat. Von daher ging schon sehr, sehr viel von Hans aus. Und jedes Mal, wenn ich ihn sehe, geht mir mein Herz auf, weil ich mir denke, der Mensch hat in meinem Leben extrem viel bewirkt. Und das ist teilweise schon 20, 25 Jahre her.
Crazy.
Und ist sehr nachhaltig gewesen. Aber es waren auch Menschen dabei, wie ein Robert Betz, der mich über Jahre geprägt hat, der eine Zeit lang aus meiner Sicht der bis heute vielleicht der beste Life-Coach in Deutschland ist, der ein unglaubliches Wissen hat und das ganz, ganz toll inhaltlich rüberbringt, der ganz, ganz vielen Menschen sehr maßgeblich, also der diesen Bereich in Deutschland maßgeblich mitgeprägt hat, mich auf jeden Fall. Dieter Lange, der es auf eine Art und Weise macht, wie kaum ein anderer. Christina Walter-Hommelsheim, sehr gute Freunde von mir, mit denen ich seit vielen, vielen Jahren zusammenarbeite, die quasi auch aus der Schule, würde ich mal sagen, von Robert Betz gekommen sind, mit denen ich heute ganz intensiv zusammenarbeite. Wir haben bei Greater haben wir gemeinsam quasi über 3000 Life-Coaches in Deutschland ausgebildet die letzten Jahre. Ganz tolle auch Freunde von mir, die mich auch immer wieder coachen. Und Francisco Medina, auch ein sehr guter Freund, mit dem wir auch heute viele Menschen begleiten, der mich auch über mehrere Jahre gecoacht hat. Also viele Leute, die heute bei Greater sind, Tony Robbins,
Ja,
mit dem wir eine
crazy.
ganz tolle Zusammenarbeit haben, der mich auch geprägt hat. Und Dr. Joe Dispenza zum Thema Visionieren. Also einfach, da waren viele Wegbegleiter, die mich immer sehr inspiriert haben, mit denen ich teilweise freundschaftlich aber sehr stark verbunden bin und die ich heute sozusagen in Programme einbaue, mit denen wir sehr eng zusammenarbeiten mit den meisten. Und einfach, das ist einfach meine Mission, diese eigene Erfahrung, die ich dort machen durfte, die eigene Entwicklung, möglichst vielen Menschen zugänglich zu machen mit ja, tollen Coaching-Programmen, mit tollen Events, weil ich einfach glaube, dass jeder dieses Potenzial in sich hat, sich selbst zu verwirklichen, ein glückliches, erfolgreiches, erfülltes Leben zu führen. Aber man darf dieses Wissen einfach bekommen. Das ist nichts, was vom Himmel fällt oder was jetzt in der Schule gelehrt wird, sondern da darf man schon an die richtigen Mentoren gelangen. Und da versuche ich einfach meine Erfahrung, mein Wissen der letzten 25 Jahre weiterzugeben.
Ja, und das ist, also ja, und ich glaube, das soll aufeinander folgen und dann begegnet dir der Nächste und dann begegnet dir der Nächste und irgendwie kommen sie dann in, also entstehen dann Verbindungen und du bist auch Vater, hast drei Kinder, glaube ich, habe eine Tochter und muss einfach aus meiner Erfahrung sagen, wenn du in der Persönlichkeitsentwicklung unterwegs bist, dann kommen da so kleine Wesen ran, die, da sitzt du manchmal am Küchentisch und sagst dir, okay, krass, wo kommt das jetzt her? Und dann weißt du, du hast ihnen einen noch anderen Raum eröffnet, als dein Vater dir vielleicht eröffnet hat. Also ich finde die Generation viel bewusster, muss ich sagen. Also meine Tochter ist jetzt 10. Ich weiß nicht, wie alt deine Kinder sind, aber meine Tochter saß letztens bei uns am Küchentisch und hat gesagt, Mama, ich habe mir Fragen überlegt, machen wir jetzt ein Podcast-Interview? Es war im Februar und dann hat die sich Fragen überlegt, das war so crazy. Und dann habe ich die ganze Zeit damit gehadert und gedacht, du kannst doch nicht deine Tochter in deinen Podcast einladen, das geht nicht. Und dann hat sie irgendwann wieder gesagt, Mama, können wir das jetzt online stellen? Also das war richtig witzig. Und die vorletzte Folge war auch meine Tochter. Und erlebst du das auch, dass deine Kinder das für völlig normal empfinden?
Ja, das ist klar. Also die haben natürlich eine andere Normalität, als ich das hatte. Meine Kinder sind zwischen 6 und 12 Jahren. Ich habe meinen ersten Touchpoint mit Persönlichkeitsentwicklung mit 15 Jahren gehabt. Vorher war das alles völlig, völlig, also das Thema gab es einfach nicht, Punkt. Natürlich haben meine Eltern mir auch mal Fragen gestellt am Küchentisch, aber aus meiner Sicht nicht in einer solchen Tiefe, wie es heute wahrscheinlich normal ist. Und die haben natürlich auch schon beim Greater Festival gesessen, haben Tony Robbins zugehört, zumindest nicht alle 4 Stunden des Workshops, aber zumindest mal 2 Stunden. Und ich
Cool.
weiß noch, da gab es eine witzige Situation, wo mein 12-jähriger Sohn nach 2 Stunden, die haben so Übersetzungsgeräte gehabt und meine Tochter antippt und sagt, jetzt wird es langweilig, ne? Und sie sagt, n-n, und legt sich die Kopfhörer wieder auf und hört noch eine Stunde weiter zu.
So geil.
Die Kleine. Und das war so Momente, also ich habe zufällig daneben gestanden, wo ich sehr, sehr schmunzeln musste. Das heißt, die beschäftigen sich natürlich mit Themen, was nicht heißt, dass das jetzt das große Thema für die ist oder dass die
Nein.
keine Herausforderung haben im Leben oder dass sie jetzt auch
Überhaupt
bitte
nicht.
Kinder haben, die da am Küchentisch sitzen. Aber ich glaube, dass es natürlich generell sind wir heute natürlich 25 Jahre weiter in der gesellschaftlichen Entwicklung. Und ich will nicht sagen, dass ich jetzt viel bewusster als mein Vater war oder als meine Mutter war, aber natürlich hat man irgendwie schon, ist man irgendwo wahrscheinlich ein Stück weit weiter, als mein Vater wahrscheinlich mit 40 Jahren gewesen
Ach,
ist,
total, ja.
was man irgendwie weitergeben kann. Was nicht heißt, dass man nicht auch auf der anderen Seite die gleichen Fehler macht, die auch die Eltern gemacht haben, in Anführungsstrichen, wenn es den Fehler gibt. Weil wir natürlich alle unsere Themen noch, unsere Rucksäcke mit uns rumschleppen. Aber vielleicht sind die schon etwas leichter als die Rucksäcke unserer Eltern.
Ja, und meine Kollegin sagt immer so schön, Christina, ich habe da schon ein Sparbuch angelegt, alle investieren in Fonds, ich einfach ins Coaching meiner Tochter, weil ich mache ja auch nicht alles richtig. Da musste ich letztens sehr lachen. Und das ist eigentlich ein guter Ansatz. Ich habe noch zwei Fragen, also die mir gerade einfach so intuitiv kommen. Ich sage immer, es geht im Leben nicht darum, dass du es tust, wie alle es tun, sondern dass du es anders machst und in deiner Energie besonders machst. Was würdest du sagen, macht Alexander Müller anders als der Rest der Gesellschaft?
Was mache ich anders? Ist natürlich eine große Frage, ne? Da kann man jetzt irgendwie alles und nichts drauf antworten. Also was ich wahrscheinlich nicht anders als jeder mache, aber als ein Großteil der Gesellschaft, das sicherlich, dass ich mich regelmäßig ganz intensiv mit mir beschäftige. Und dass ich einfach über die letzten 25 Jahre einfach viele Tools, Hilfsmittel mitbekommen habe, gelernt habe, aber auch, ich sage jetzt mal, Fähigkeiten entwickelt habe, selbst festzustellen, wann es notwendig ist, für sich etwas zu tun. Und das ist häufig, wenn es sehr spät ist, wie vor 4 Jahren. Könnt ihr fragen, wie kann man nach 20 Jahren Persönlichkeitsentwicklung noch in eine so große Krise kommen? Also davon ist man überhaupt nicht gefreit.
Nee,
Es gibt immer
überhaupt
wieder
nie.
Herausforderungen, es gibt immer wieder Krisen, die kommen, privat wie beruflich. Aber ich vergleiche das immer mit so einer Kurve. Eine Kurve, die nach oben und nach unten geht. Und manchmal ist man wieder unten in dieser Kurve. Und das fühlt sich dann echt scheiße an. Aber
Voll.
unten in der Kurve ist sozusagen, wenn die dauerhaft nach oben geht, sozusagen diese Kurve, dann ist sozusagen das untere Ende der Kurve immer noch höher, als es vielleicht vor wenigen Jahren war, zur Hochphase. Das heißt, am Ende des Tages geht es wellenförmig nach oben. Und diese Fähigkeit sozusagen oder auch diese teilweise auch Disziplin, immer wieder hinzuschauen, was sind gerade meine Herausforderungen, welche Emotionen darf ich mir anschauen, wo habe ich alte Muster, alte Verletzungen, die geheilt werden dürfen, die mich gerade in die Situation bringen, in der ich bin, welche Muster habe ich, die mich immer wieder in herausfordernde Situationen bringen, wie kann ich diese Muster verändern, wann darf ich mal einen Gang zurückschalten und wieder mich mehr um mich kümmern, als nach außen zu gehen und zu machen, zu tun und irgendwie Gas zu geben? Also auch diese Mischung aus nach draußen gehen, tun, machen, aber auch reflektieren, erholen, sich mit sich beschäftigen, eher ins Stille zu gehen, diese Mischung zu finden und einen eigenen Sensor zu haben, was wann dran ist. Das habe ich über die letzten Jahre wahrscheinlich in irgendeiner Form weiterentwickeln können. Was ich wahrscheinlich anders mache als andere, was aber nicht heißt, wie gesagt, dass mir immer, ich hätte fast gesagt, die Sonne aus dem Hintern scheint. Aber
Kann
genau.
ich nachvollziehen. Genau das Gleiche habe ich heute Morgen zu meinem Mann gesagt. Das ist so diese Balance zwischen raus in die Welt und dann aber auch wieder die Energie zurückzug zu haben und auch zu akzeptieren als so ein outgoing Mensch, dass man sich zurücknehmen muss, um überhaupt outgoing zu sein. Also, dass irgendwann ja auch die Energie ausgeglichen werden muss. Yes. Du hast von deiner Lebensaufgabe gesprochen zum Schluss. Da sind wir nämlich an diesem Punkt der Balance. Was tust du täglich dafür, dass du mehr Balance lebst?
Genau, ich beschreibe da, wahrscheinlich meinst du das, ich beschreibe, dass meine Lebensaufgabe ist, mehr Balance zu leben. Also, weil ich halt jemand bin, der eher outgoing ist, eher
Ja.
Gas gibt, eher höher, schneller, weiter und darüber sozusagen seine Verletzungen der Kindheit, die Prägung, die man hat, das ist so das sozusagen, das, was ich daraus entwickelt habe. Also, ich glaube, dass es mir gut geht, wenn ich viel mache, wenn ich Gas gebe. Und gleichzeitig ist das natürlich die größte Schwäche, weil wenn man zu viel Gas gibt, wenn man zu sehr im Außen ist, sich nicht genug erholt, sich nicht genug reflektiert, dann fehlt da etwas. Und das sozusagen in eine Balance zu bringen, das ist meine, ich glaube, Lebensaufgabe. Und was tue ich dafür? Mal mehr, mal weniger. Wenn ich in meiner Kraft bin, wenn ich viel für mich mache, im positiven Sinne, dann meditiere ich, dann mache ich jeden Tag Sport, mache ich Übungen wie Atemübungen, dann reflektiere ich, beschäftige mich mit meiner Vision. Das sind sozusagen die positiven Phasen. Oder wenn ich Herausforderungen habe, wenn ich merke, mir geht es wirklich schlecht, dann fange ich wieder an, sozusagen stärker diese Routinen zu leben, weil es mir dann hilft, mich wieder so in die Kraft zu bringen. Da gibt es Phasen, wo ich das weniger mache, wo es mir sehr gut geht, wo ich im Flow bin, wo ich dann zu spät merke, dass ich wieder sozusagen in die Regeneration darf, mehr in das Innenschauen gehen darf. Das heißt, es ist immer so ein Wechselspiel bei mir. Aber auch da wieder gibt es diese Kurve sozusagen, die dauerhaft nach oben führt, wo ich immer immer schneller merke sozusagen oder rechtzeitiger merke, wann ich wieder in eine andere Phase eintrete, wo ich was für mich machen darf und dann auch die Tools, die Coaches habe, die ich dann brauche, um wieder in diese positive, in diesen positiven Flow, in diese Kraft zu kommen, wenn ich mal nicht drin bin.
Der Wert, der für dich unverhandelbar ist. Also der Podcast hält dir Hand aufs Herz. Also mir sind Ehrlichkeit, Wertschätzung und Dankbarkeit unfassbar wichtig. Und was ist dein unverhandelbarster Wert, wo du total in den Widerstand gehst, wenn jemand den überbrettert oder wenn der nicht gegeben ist?
Ja, da kann ich natürlich jetzt viele Sachen aufzählen, was wahrscheinlich, also intuitiv würde ich jetzt mal sagen, schon Ehrlichkeit, auch ein Stück weit Integrität, Loyalität, aber auch, ich nenne es jetzt mal Commitment, Leistungsbereitschaft, also so dieses Bereitsein, etwas durchzuziehen, zu committen, da zu sein, nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Ja, und diese Kombination wahrscheinlich ist mir wichtig, wenn ich mit Menschen umgebe, ob es jetzt in der Familie ist, ob es Freunde sind, ob es Geschäftspartner sind, Mitarbeiter, das sind schon wichtige Werte für mich.
Ja, danke. Das war kurzweilig und ich glaube, sehr, sehr inspirierend. Ich danke dir für deine Zeit und wir verlinken natürlich in den Shownotes das neue Buch It's in You, also absolute Herzensempfehlung. Danke, Alex, für das Interview und deine Zeit.